Grüß euch Gott, schönen Sonntag. Also, vor kurzem waren unsere Enkelkinder zu Besuch, alle möglichen, aber der Jüngste ist 7 Jahre. Wir haben vorgestern Geburtstag gefeiert, der hat zwar erst am 12., aber inzwischen sind sie auf Urlaub. Haben wir aber ein bisschen vorverlegt. Aber das Interessante, wir haben einige Ausflüge gemacht. Eines der schnellsten Fragen, die aufgetaucht sind: Wie lange braucht man noch? Ja, und ein bisschen geht es uns auch so im Glauben, zumindest den Hebräern. Das war eines der Hauptprobleme. Sie haben irgendwie, sind da drin gesessen im Auto oder unterwegs gewesen zu Fuß, und irgendwie war das Ziel nicht wirklich erkennbar. Und sie fragen: Wie lange braucht man nun? Mich freut es nicht mehr. Und genau darauf soll der Hebräerbrief Antwort geben. Erstens einmal, mit wem sind diese Leute unterwegs? Und was ist wirklich das Wichtigste, unterwegs zu sein? Wenn wir unterwegs sind, was vom Rucksack kriegt, ich packe ein paar Sachen ein und so weiter, was ich jetzt so brauche, trinken, essen, Regenschutz. Aber wenn ich mit Jesus unterwegs bin, brauche ich auch, bitte?
Regenschutz.
Ja, Regenschutz manchmal. Man nimmt ihn auch. Man wandert ja nicht nur an heißen Tagen. Sonnenschutz, gut. Aber was brauche ich, um auf meinem geistlichen Weg dran zu bleiben, um wirklich durchzukommen? Und ein ganz wesentlicher Teil ist der Glaube. Und das ganze Kapitel 11 beschäftigt sich mit dem Glauben, um was es ist. Nun kennen wir so einen Spruch, ich weiß nicht, wie weit er bekannt ist, aber da gibt es ja diesen schönen Spruch aus der Kindheit: Wenn jemand beim Prahlen erwischt worden ist, einer hat zu dick aufgetragen, irgendein Kind hat irgendwas ja, wer es glaubt, wird selig, wer es nicht glaubt, kommt ein Himmel. Hat es da immer geheißen. Es ist natürlich ein bisschen entlehnt aus dem katholischen Umfeld. Mit selig ist die Seligsprechung gemeint. Also es ist schon was Besonderes, wenn man selig gesprochen wird, und wenn du alles glaubst, was die anderen sagen, ja, dann wirst du selig gesprochen, aber mei, anders kommst du auch nicht mehr. Ein bisschen spiegelt es auch unser heutiges Verständnis, also in der Gesellschaft vom Glauben wieder: Naja, es kannst schon fest dran glauben, aber irgendwie geht es doch anders an. Nun, dem widerspricht der Schreiber des Hebräerbriefs ganz entschieden. Für ihn ist Glaube nicht die Sprüche und Glauben hast nichts wissen, das kennen wir ja alle, sondern für ihn ist Glauben heißt etwas wissen. Die Edith hat es auch schon angedeutet. Es gibt verschiedene Übersetzungen dazu, weil das Wort viele Bedeutungen hat im griechischen Text, aber es wird übersetzt mit: Glaube ist ein Feststehen. Glaube ist eine Wirklichkeit. Glaube ist Überzeugtsein, ist eine tiefe Überzeugung. Es ist eine Grundlage, es ist eine Zuversicht. Das ist nicht irgendwas, wo ich sage, naja, ein bisschen austauschbar oder so. Und zwar, er geht noch näher darauf ein. Es heißt, Glaube spricht von Tatsachen, die man nicht sieht. Ja. Aber es ist eindeutig für den Schreiber, wir reden über Tatsachen. Und Glaube ist Gewissheit in dem zu haben, was man hofft. Gewissheit. Keine vage Vermutung. Ja. Und im Weiteren fragt sich dann der Autor, geht darauf ein, was dieser Glaube, von dem er spricht, bewirkt, wie er sich auswirkt. Ja, was haben wir davon, was bedeutet das für uns? Er stellt diese Frage, oder er gibt Antwort auf diese Frage: Damals, in der ersten Zeit der Christengemeinde, aber wir können auch viel daraus lernen, Und er ist nicht sparsam. 24 Mal, wenn ich richtig gezählt habe, kommt vor, aufgrund des Glaubens, beziehungsweise durch den Glauben. Er sagt also, okay, 24 Mal sagt der Glaube bewirkt das und das oder hat jene und diese Menschen dazu geführt, so zu handeln und so zu sein. 24 Mal durch den Glauben. Und er redet von diesem Glauben, der Gewissheit ist, der ein Feststehen ist, der ganz auf Christus schaut. Von diesem Glauben und von dem reden wir heute. Und er sagt auch, durch den Glauben verstehen wir, durch den Glauben begreifen wir. Wir begreifen durch den Glauben, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Also eine Evolutionstheorie hat es ja vor ein paar tausend Jahren noch nicht gegeben, aber scheinbar beschäftigt das die Menschen schon sehr. Da ist was, das kann ich angreifen, das kann ich sehen, das kann ich fühlen. Naja, wo ist das her? Diese Kausalitäten haben auch die Menschen damals beschäftigt. Und es ist gerade in unserer Zeit eine sehr heiße aktuelle Frage. Und habe auch viele Diskussionen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die biologisch sehr versiert sind. Ich arbeite in einem Nationalpark, wo alle ein großes, profundes biologisches Wissen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche keine Angst haben, mit ihnen darüber zu diskutieren, ob das eine Schöpfung ist oder nicht. Es gibt sehr, sehr viele Anzeichen und sehr, sehr viele Argumente, die dafür sprechen. Und ich brauche dabei meinen Intellekt nicht ausschalten. Nein, das brauche ich nicht und wer Fragen dazu hat, kann gerne zu mir kommen. Aber es ist eine ganz wesentliche Frage. Was ist die Ursache dieser Welt? Was ist die Ursache dieser Welt? Der Urknall, darf ich euch begrüßen als evolutionären Urschleim, der in ein paar Millionen Jahren sich so hübsch und nett entwickelt hat und mir zuhorcht, dem anderen Urschleim, oder gehen wir wirklich davon aus, dass wir von einer Schöpfung sprechen? Und, das ist auch wichtig, auch das wurde damals schon gesagt, durch ihn verstehen wir, dass aus Unsichtbaren das Sichtbare entstanden wird. Sehr, sehr spannend. Also es ist eine Frage, die uns auch beschäftigt. Woher kommen wir? Wer sind wir wirklich? Und was, wenn wir Schöpfung sind, erwartet Gott von uns? Und was können wir auch von ihm erwarten? Das ist keine unwesentliche Frage. Nun, wir werden jetzt einmal den Text lesen. Der Text hat unglaublich viel Inhalt. Wir schaffen es nicht, den ganzen zu lesen, werde ich auch nicht machen. Es sind faktisch alle möglichen Persönlichkeiten aufgezählt, von Abel am Beginn bis die letzte Persönlichkeit, die aufgezählt ist, ist Rahab, die als Prostituierte gearbeitet hat und trotzdem dann eine ganz besondere Stellung auch einnimmt und auch durch Gott und seine Gnade errettet wurde. Und dazwischen spielt sich alles Mögliche an Beispielen ab. Und wir werden nicht alles lesen können, aber schaut euch es daheim an, es ist interessant. Auch noch eine andere Geschichte, warum sind so viele Beispiele aus dem Alten Testament? Na klar, er schreibt es an die Hebräer, an die Judenchristen, die einen sehr starken Bezug zu dem Alten Testament haben und die mit all diesen Leuten etwas anfangen können. Und gerade deswegen können wir auch gar nicht alles lesen. Ich möchte alle Persönlichkeiten einzeln erklären, da sitzen wir aber in einer Woche lang da. Und wir werden trotzdem versuchen, das Wichtigste herauszuholen. Und schauen wir uns einmal an, die Einleitungssätze kommen uns nicht unbekannt vor. Wir haben sie jetzt wirklich sehr, sehr intensiv besprochen, weil ich denke, das ist die Grundvoraussetzung, um durch den anderen Text zu gehen. Es beginnt so, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstanden ist und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Und es geht weiter. Wir verstehen nicht nur, sondern durch den Glauben haben die Alten auch, also die Altvorderen auch ein kräftiges Zeugnis abgegeben. Da ist nicht das Schulzeugnis gemeint, sondern das Gerichtszeugnis. Ich stehe als Zeuge quasi hier und sage, so war's. Und es geht weiter, und wir werden jetzt noch ein paar Verse lesen, wir werden aber dann noch näher das ein bisschen anschauen. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war, und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch immer zu uns. Ist es so, Abel?
Nein.
Ja, ja. Gut, wir kennen alle die Geschichte von Kain und Abel. Beide bringen Gott ein Opfer. Das von Abel wird wohlgefällig angenommen. Es ist ein Lamm, das er opfert. Kain opfert Gemüse und Früchte des Feldes. Und sein Opfer findet keine Beachtung vor Gott. Jetzt könnte man sich denken, na, wahrscheinlich hat Gott das Lammfleisch besser geschmeckt als das Gemüse. Nein, wenn man wirklich die Geschichte aufmerksam liest, wer will, kann sie nachlesen in 1. Mose, Kapitel 4, gleich ganz vorne einmal. Es ist eindeutig die Rede davon, dass es die Herzenseinstellung Abels ist, die das Opfer wohlgefällig macht. Und nicht, was geopfert wurde. Es ist sogar so, dass Abel sehr zornig wird darüber, weil er bei Gott nicht so gut ankommt. Sogar zornig wird darüber. Aber Gott gibt ihm trotzdem eine Chance, es ist nicht so. Er sagt, Kain, warum bist du so zornig? Wenn du so zornig bist, lauert die Sünde vor deiner Tür. Das ist kein gutes Zeichen, geh in dich. Schau noch einmal auf dich, prüf dein Herz. Kain war blind vor Wut und hat den Abel erschlagen. Wir kennen diese Geschichte. Aber Gott hat ihn auch zur Rede gestellt. Dann. Und wir wissen es auch aus den Paulusbriefen. Wir kennen die Früchte des Glaubens. Sie sind Langmut, sie sind Geduld und Liebe. Was nicht Früchte des Glaubens ist, ist Zorn. Jähzorn. Es ist auch Eifersucht. Also, das ist schon so, dass dieses Glauben und Hinschauen, wie schaue ich auf Gott, wie bringe ich ihm ein Opfer, möchte ich ihn geiselhaft nehmen, bringe ihm ein Opfer und jetzt habe ich was gemacht. Es ist wirklich eine Herzenseinstellung. Dann heißt es, durch den Glauben wurde Henoch in den Himmel aufgenommen, ohne zu sterben, denn niemand sah ihn mehr, weil Gott ihn zu sich nahm. Doch bevor er fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, dass Gott Freude an ihm hatte. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Deswegen lese ich auch diesen, es ist ohne Glauben nicht möglich, Gott zu gefallen. Das ist einfach so. Und ja, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert. Also es geht darum, dass ich sage, ja, ich halte Gott wirklich für eine Möglichkeit. Und nicht nur für eine Möglichkeit, ich weiß, ich glaube an ihn, er existiert. Und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Dieser Henoch ist schnell erklärt, er ist in der Ahnentafel ist er aufgezählt und in der ganzen Bibel kommt er außer im Hebräerbrief nur in diesen 3-4 Versen vor. Und da werden alle aufgezählt, so der Reihe nach, die sozusagen Vorläufer oder Ahnen sind, zu Abraham hin und so weiter. Und bei ihm wird aber gesagt, dass er besonders Gott liebte und dass er deswegen quasi in den Himmel gedrückt wurde. Das gibt es nicht von vielen Leuten, da gibt es eigentlich nur den Henoch, den Elias und den Jesus. Aber es geht darum, was macht diese Liebe aus, sozusagen, ich glaube, Gott ist da und er schaut auf mich. Er schätzt es, wenn ich einen Glauben habe, und er wird mich dadurch auch beschenken. Und dann als letztes Beispiel, durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt, er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Und jetzt kommen ganz viele andere Beispiele, und die finde ich deswegen so interessant, weil hier war es nicht nur, ja, ich glaube, dass es Gott gibt und bin ihm dankbar und gehe auch sozusagen in meinem Herzen auf Gott zu, sondern die anderen Beispiele, die jetzt folgen, sind insofern interessant, weil er glaubte und tut deswegen was. Noah hat genauso sagen können, ja, ich glaube dir, ich habe dich so gern, Gott, ich glaube dir, aber ich weiß, das ist irgendwie nur so geistlich gemeint, so symbolisch, das mit der Arche, du musst eh nicht wirklich bauen, du kannst mir eh so auch ohne Arche retten. Oder? Nein, Noah glaubte ihm, weil er ihm glaubte, hat er eine Arche gebaut. Die anderen haben Applaus gelacht und gesagt, du bist ja völlig irre. Stellt euch einmal vor, ich fange einen Buschberg um eine Arche anzubauen. Ich sage, Alter, es regnet seit Monaten regnet es nicht mehr. Du baust eine Arche am Buschberg um auf 320 Meter. Also ist unser Haus, der Buschberg ist eher. Aber er handelt auch. Und im Weiteren sehen wir dieses Handeln. Ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte vorlesen, also nicht alles erläutern von Abraham, aber wenn wir schauen, Abraham ist das nächste Beispiel und der tut etwas. Der macht sich auf den Weg. Der nimmt seinen Sohn und ist bereit, ihn zu opfern, und Gott sagt, brauchst nicht. Aber es ist etwas, das er tut. Schauen wir uns das an. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Denn sie glaubten, dass Gott seine Versprechen halten würde. Und so stammt ein ganzes Volk von diesem einen Mann Abraham, der schon zu alt war, um noch Kinder zu zeugen. Und dieses Volk ist so groß wie die Zahl der Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Meer, die man unmöglich zählen kann. Abraham selbst hat das nicht mehr erlebt, dass er so ein großes Volk ist. Der hat es nicht erlebt, aber es ist so gekommen. Darum heißt es im Weiteren, all diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und freuten sich darauf. Denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Und sie bekannten damit, dass sie auf der Suche waren nach einem Land, das sie ihre Heimat nennen konnten. Ja, hätten sie das Land gemeint, aus dem sie kamen, dann hätten sie einen Weg gefunden, dorthin zurückzukehren. Ja, Zeit haben sie genug gehabt, gell? Aber sie suchten nach einem besseren Ort, einer Heimat im Himmel. Deswegen schämt sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen deine Nachkommen bezeichnet werden. Und ja, da sind wir schon ein bisschen zu weit. Ja, meine Lieben, Abraham musste den Isaak dann nicht opfern. Ich habe schon gesagt, es wurde ihm sozusagen plötzlich ein Widder zur Verfügung gestellt, den Gott sozusagen im Gebüsch gefangen hatte. Und er hat auch gesagt, tu es nicht. Es geht aber darum, dass er die Heimat verlassen hat, dass er alles Mögliche gemacht hat, dass er sozusagen durch den Glauben, auch den er an Gott gehabt hat, vertraut hat und weitergegangen ist. Ja, und für uns ist das natürlich auch eine Herausforderung. Und wir haben ein anderes Problem als die Hebräer, aber der Glaube beschäftigt uns bis heute. Ich werde ein bisschen eingehen auf das Problem, das wir heute haben in Bezug auf den Glauben, weil das für uns aktuell ist, und komme am Schluss dann noch einmal dazu, was die Hebräer herausgefordert hat. Bei uns haben wir eher so ein bisschen das Problem, jeder soll glauben und darf glauben, was er will. Das ist so die gesellschaftliche Prämisse. Also wenn du mit wem redest, das ist der Cannabis, wenn du irgendwann Schmarrn glaubst. Und wenn du was Gescheites glaubst, ist auch gut. Jeder darf glauben nach seiner Fasson. Es ist nur eines wichtig, sei nicht fanatisch. Sei nicht extrem. Sei nicht so überzeugt von dem, was du glaubst. Braucht man ja nicht, weil jeder darf eh glauben, was er will. Ich behaupte, und das ist ganz, ganz wichtig auch in dem Zusammenhang, dass Glaube dadurch wertlos wird. Banal und austauschbar. Weil es ist ja völlig wurscht, was du glaubst. Es ist völlig egal, was du glaubst. Ja, so ist gleich wert, alles gleich viel, alles gleich wurscht. Ja, glaub ich, was du willst. Und diese Überzeugung hat der Schreiber nicht. Also sonst hätte er gleich gesagt, ja gut, ihr seid wieder beim alten Problem angelangt. Ja, passt auch, ihr glaubt eh an irgendwas. Der Schreiber sagt, nein, es ist nicht egal. Und im Grunde ist es auch das, was sich die Gesellschaft heute wünscht, nicht allzu sehr gestört zu werden. Keine lauten Zwischenrufe. Und im Prinzip ist es so, am besten ist man glaubt, also jeder soll glauben, das ist ja was Gutes, aber so ein bisschen ungebunden. Ja, wenn man sich heute anschaut, die Leute machen Yoga und meditieren und sie beten zum Universum und gehen Waldbaden. Das kann man alleine machen, aber auch in Gesellschaft. Es ist nicht so, dass man das alleine machen muss. Man kann das auch im Kollektiv machen. Aber man ist niemandem verpflichtet gegenüber. Ja, das ist einfach so eine lockere Geschichte. Ich bete ein bisschen zum Universum oder Gewaltbaden oder meditiere ein bisschen was und habe so meine spirituelle Geschichte, aber ich bin niemandem gegenüber verpflichtet. Und dem widerspricht eben der Autor entschieden. Er sagt, wenn du glaubst und wenn der Glaube, von dem ich spreche, ist ein Glaube, da hast du ein Gegenüber. Da glaubst du nicht irgendwie so in die Welt hinein. Da gibt es Gott und der ist dein Gegenüber. Das ist es, den du suchen musst. Und dieses Gegenüber ruft dich. Dieses Gegenüber sagt, ich bin dein Schöpfer. Ich bin der, der dich gemacht hat. Ich bin der, der dir weiterhelfen möchte. Ich bin der, der zu dir spricht. Ich bin der, der dir ein Weiterkommen ermöglicht. Mit Waldbaden kommen wir nicht weit, das weiß ich jetzt fürst. Ich meine, das ist eine schöne Sache. Ich gehe oft Waldbaden, das heißt bei mir ein bisschen anders. Aber genieße auch die Ruhe der Natur. Aber das ist es nicht, wo wir vom Glauben sprechen. Hauptsache niemand, den wir anschauen müssen. Hauptsache kein Gegenüber. Gott ist ein Gegenüber von uns. Und es geht um diesen Glauben, den wir da haben. Das wird im Hebräerbrief ganz deutlich. Gott ruft und die Leute tun. Und das ist, gehört zu einer Beziehung dazu, das gehört zum Handeln dazu. Stell dir mal vor, jemand macht dir einen Heiratsantrag oder gesteht dir seine Liebe. Du sagst, ja, danke für das Angebot. Wenn ich Zeit habe, komm ich. Danke, sehr lieb von dir. Vielleicht passt es einmal. Ja. Überlegen wir es. So geht es dann dahin, die ganze Zeit. Auf so eine Frage gibt es nur entweder oder. Ja? Wenn Gott an deine Tür klopft, dann möchte er Antwort. Da reden wir nicht mit Universum oder es ist nicht so, dass wir sagen, okay, geh mal Waldspaden und dann schaue ich, wie mich fühle. Sondern Gott verlangt wirklich eine Antwort und diese Antwort ist auch mit einem Handeln verbunden. Wir kennen dann uns in dieser Sache mit Druck und Handeln und Werksgerechtigkeit. Das schauen wir uns noch an. Werksgerechtigkeit für einige, die nichts damit anfangen können, ist so ein Schreckgespenst der evangelischen und evangelikalen Szene. Da geht es eher darum, dass ich sage, naja, ich möchte ja nicht durch das, was ich tue und was ich da zusammenmache, zu Gott kommen, sondern der Glaube ist das Wesentliche. Davon spricht auch der Hebräerbrief. Aber wir schauen uns das an. Trotzdem ist ein adäquates Handeln und Reagieren darauf notwendig. Geh noch darauf ein, aber zusammengefasst könnte man sagen, Glauben heißt nichts wissen, das Nichts streichen wir mal gleich raus. Glauben heißt antworten und Glauben heißt handeln. Ja, wie schaut das jetzt aus? Das Bindeglied dazu ist Jesus Christus. In ihm ist wirklich Gott sichtbar geworden, in ihm ist er, hat er menschliche Gestalt angenommen, in ihm ist er erkennbar. Und auch Christus verlangt das, oder erwartet das, oder das bringt Frucht. Er geht hin zu Petrus und sagt, komm, folg mir nach. Petrus steht auf, lass die Netze liegen, geht noch. Er sagt zum Levi. Levi sagt, wie lass ich es liegen und stehe, ich bin jetzt dein Jünger, der Zöllner. Er fordert immer Leute auf, geht auch zu einem gewissen Maß an Gehorsam. Nicht einfach, sondern dieser Gehorsam kommt aus dem Glauben heraus. Aber wenn ich sozusagen, das gehört irgendwie zusammen. Wenn ich gerufen werde, muss ich auch antworten und angemessen handeln. Und darum geht es auch bei Jesus. Nachfolge heißt mitgehen, nicht sagen, ja, ich glaube eher an die und bleib stehen. Das heißt mitgehen. Ja, hier und da gibt es so Sachen, wo man so, wie lange dauert es noch? Sind wir schon da? Aber mitgehen heißt mitgehen bis ans Ziel. Das Ziel ist das Ziel. Jesus ist der Weg. Wir hören oft so gern, es ist so schön, der Weg ist das Ziel, weil es wurscht, wo wir gehen, da irren wir einfach irgendwo herum, weil der Weg ist eh das Ziel. Nein, liebe Leute, vom Hebräerbrief aus gesehen ist das Ziel das Ziel. Und das Ziel ist Jesus Christus und mit ihm mitzugehen. Und dieses Ziel auch zu erreichen, auch wenn ich es noch nicht sehe. Das hat die Leute ausgezeichnet. Das hat sie zu Glaubenshelden gemacht, die im Hebräerbrief erwähnt werden. Trotz Widrigkeiten, am Ende vom Hebräerbrief lesen wir, die haben es nicht immer toll gehabt. Die sind gesteinigt worden, gegeißelt worden, ins Gefängnis geschmissen worden, verspottet worden. Die haben es trotzdem gemacht, weil sie gesagt haben, ah, ist hier aber da was. Und das ist diese Entschiedenheit und der Glaube. Ja, Glaube ist etwas, das uns zu Gott hinführt und Gott schenkt uns Gnade ohne Vorleistung. Er sagt jetzt einmal, okay, ich sehe deine Not, ich sehe dich, wie du bist und ich sehe die Betroffenheit, die du in deinem Leben hast. Du brauchst jetzt einmal nichts besonders machen, außer dass du zu mir schaust und ja, und jetzt geh bitte mit mir. Und glaube es nicht, ich würde Gnade empfangen und dann bin ich in geistlicher Pension. Ja. Ruhe mich ein bisschen auf den Lorbeeren aus, sondern das heißt schon, nicht im Ruhestand zu bleiben, sondern mitzugehen. Und wir haben immer diese Spannung zwischen Gnade und Gehorsam, das ist schon klar. Und da geht es jetzt auch wirklich darum, wo ich sage, wir reden nicht von Werksgerechtigkeit. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum ich handle. Einen haben wir heute schon angesprochen und das ist das Lied wunderbar. Ein Motiv zu handeln ist die Angst. Ja? Ich kann Angst haben vor einem Gott. Da stehen, ja, Ehrfurcht, ich rede nicht von Ehrfurcht, sondern von Angst. Und wenn ich aus Angst heraus handle, wie es so schön heißt, dann bin ich ein Sklave. Das will Gott nicht. Das will Gott nicht. Und davon reden wir nicht, von diesem Handeln. Ich kann dienen aus einer Verpflichtung heraus, nämlich den anderen zu verpflichten oder etwas zu erwirken. Ja, wenn ich jetzt 25 Mal in der Woche in die Kirche gehe oder bei mir im Schlafzimmer auf die Knie herumrutsche, dann muss doch Gott endlich was machen. Oder ich komme in den Himmel, wenn ich das und das mache. Mein Herz ist zwar nicht dabei, aber ich mache das jetzt. Das ist die Werksgerechtigkeit, das will Gott auch nicht. Und was? Worum geht's? Es geht um ein erfülltes, freudvolles Dienen. Es geht darum, dass ich sage, ja, Gott hat mich gerufen und ich weiß, das ist super, mit ihm unterwegs zu sein. Und deswegen macht es mir so eine Freude, ihm zu dienen und mit ihm unterwegs zu sein. Wie in einer Beziehung. Wir sollen Freude haben an den Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Ja, ich habe Freude an meiner lieben Frau. Bin gerne mit ihr unterwegs. Ja, manchmal sind auch Aufgaben dabei, die mir nicht so gefallen. Manchmal auch größere Herausforderungen, da haben wir gerade in letzter Zeit ein paar Diskussionen gehabt. Aber ich möchte mit ihr unterwegs sein. Für mich gibt es keine Frage. Und deswegen bin ich ab und zu aufgerufen, auch zu handeln. Und das soll die Motivation sein. Weder Angst, nur weil ich irgendwann was erreichen will. Das ist es nicht. Und wir machen auch nicht irgendwas. Petrus hat nicht irgendwas veranstaltet oder eine Kirche gebaut oder eine Synagoge oder was. Jesus hat gesagt, komm mit und das hat er gemacht. Nicht irgendwas. Ja? Und ich glaube, das ist das Spannende. Gut, wir sind fast durch. Es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit des Handelns, nämlich nichts zu tun. Das ist so ein bisschen der Trend, der in unserer Gesellschaft zumindest so ein bisschen moderner ist. Genügt eh, wenn ich lieb hab. Ja, es ist eine wichtige Voraussetzung. Aber ich kenne es auch aus dem näheren Umfeld, dass Leute in ihrer Beziehung, und da rede ich jetzt nicht zu Gott, aber als Beispiel, sich alles Mögliche erlauben und tun. Und wenn der andere dann sauer ist, sagt er, hörst dann von den Leuten, ja, ich hab dich ja eh lieb. Das allein ist es nicht. Ja, ich glaube sogar, dass diese Person die andere liebt. Aber es wäre doch auch schön, wenn die andere Person das spürt, weil man mit ihr unterwegs ist und unterwegs sein will und dann auch was tut. Und nicht aus Angst oder aus Verpflichtung oder sonst irgendwas, sondern aus dieser Beziehung und Liebe heraus. Ja. Hat ein bisschen länger gedauert als sonst. Ist aber auch ein Kapitel mit 40 Versen und wo ich, glaube ich, 2/3 der Glaubenshelden ausgelassen habe. Ich möchte uns wirklich, uns, und da betrifft auch mich, immer wieder ermutigen, zu sagen, ja, geben wir die Antwort, gehen wir mit, das Ziel ist das Ziel, wenn Jesus sagt, dann stehen wir auf und bitte gehen wir mit. Dann warten wir doch nicht, bitte. Und dann versuchen wir auch adäquat zu handeln, bitte. Und es geht nicht darum, dass jetzt irgendwas aus Verpflichtung oder sonst irgendwas ich mache, aber letztendlich sind Glaube und Handeln eng miteinander verflochten. Handeln ohne Glauben ist völlig wertlos. Glauben ohne Handeln ist auch nur die Hälfte wert. Es muss irgendwie ineinander gehen. Es muss ein Handeln sein, ein Mitgehen, weil wir Freude an Gott haben und weil wir erkennen, wer er ist und wer er für uns ist. Und das erkennen wir auch am besten in Jesus Christus. Und das schreibt auch der Autor den Hebräern. Ja, der vielleicht noch kurz beten. Herr, du siehst, dass wir alle in dem herausgefordert sind, was da geschrieben steht. Aber wir sind sehr dankbar, dass wir dich haben, dass wir Freude an dir haben können und dass ja, wir auch mit dir unterwegs sein dürfen. Und ja, Herr, schenk uns auch diese Geduld, dass wir nicht immer sagen, wann sind wir endlich da? Wie lange dauert es noch? Oder ähnliche Fragen stellen. Herr, es ist ja immer wieder schön, wenn wir dann sagen, ja, wir sind eh weitergekommen. Und wir wissen dann, wenn wir am Ziel sind, ist wirklich schön. Amen.